Politik. Ich will euch Nachricht geben. Der CDU-Politiker Norbert Blüm hat eine Nacht unter den Flüchtlingen in Idomeni verbracht und ist erschüttert. Von Norbert Blüm. Die Zeitausgabe 14 vom 23. März 2016. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das sorglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Bertolt Brecht, an die Nachgeborenen. Als es Nacht wird in Idomeni, ist es dort, wo mein Zelt unter Tausenden steht, stockfinster. Nur über den Zelten am Bahngleis brennt Licht. Es sind jene, die bis an die Schienen reichen. Sie stehen auf Schotter, wovon das Wasser leichter abfließt. Die Feuer vor den Zelten brennen nicht mehr. Feuer, die nicht von selbst ausgegangen sind, hat der strömende Regen gelöscht. Es wabern nur noch giftige Dämpfe von Kunststofffolien, mit denen das nasse Holz entzündet worden war. In den Zelten wird noch lange geredet, Kinderstimmen dazwischen. Schließlich ist Reden das Einzige, was Flüchtlinge hier unbegrenzt tun können. Fortgehen jedenfalls können sie nicht. Spät, ganz spät wird es still. Der Schlaf senkt sich über das Elendsquartier. Aber wer kann hier schon schlafen? Ich nicht. Es ist kalt in meinem Zelt, der Boden nass und die Zeltwände feucht. Je weiter die Nacht fortschreitet, desto lauter klingt das Konzert aus Husten, Räuspern und Kinderweinen. Manche wimmern nur. Eine Sinfonie des Grauens. Schräg hinter mir, drei Zelte weiter, liegen eine Mutter und ihr 5 Tage altes Kind. 2 Tage lang hatten Mama und Kind im überfüllten Krankenhaus ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett gefunden. Jetzt liegen sie wieder hier auf Schlamm im nassen Zelt. »Wie soll das Kind heißen?«, habe ich sie gefragt. »Suleika. Habe ich richtig gehört? Suleika, der Name der schönsten Geliebten, die der 70-jährige altersmüde und liebesversehrte Goethe im westöstlichen Divan besang. Suleika, jetzt bloß eine poetische Reminiszenz im Schlamm. Ich muss die Nacht hinter mich bringen, da hilft keine Lyrik. Wann hört der Regen endlich auf, gegen meine Zeltplane zu trommeln? Ich luge kurz aus dem Eingang. Nacht und nur Nacht. Wirklich. Ich lebe in finsteren Zeiten. Und irgendwann fällt mir zu Brechts Brief an die Nachgeborenen noch die Zeile ein: Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Wir verwöhnten Wohlstandsbürger fühlen uns von Flüchtlingen bedroht, die nicht gegen uns, sondern ums Überleben kämpfen. 1000 Kilometer nördlich liegen meine Landsleute jetzt im warmen Bett und nicht einer von ihnen hat bislang für die Flüchtlinge auch nur ein Jota seines Besitzstandes abgeben müssen. Um mich herum liegen die Unbehausten hustend im Dreck auf nacktem Boden. Ich eine Nacht, sie seit Tagen und für Wochen. Wie lange noch? Lasst die Mühseligen und Beladenen zu uns kommen, bevor Seuchen Tote fordern. Orbán, der ungarische Türschließer, wird wahrscheinlich gerade in der Vorstandssitzung seiner Partei von Anhängern für seine Härte gegen Flüchtlinge gefeiert. Der österreichische Bundeskanzler, sein sozialdemokratischer Kompagnon, küsst jetzt vielleicht gerade der gnädigen Frau des Herrn Geheimrats die Hand. Die Frau Innenministerin, meine Parteifreundin von der ÖVP, Schwesterpartei der CDU, verlässt gerade die Wiener Staatsoper. Die eine ist so wenig christlich wie der andere sozial. Alles Typen aus der Eiszeit. Die Polen kenne ich noch aus Zeiten, in denen es ihr sehnlichster Wunsch war, den eisernen Vorhang zu durchbrechen, um nach Europa heimzukehren. Jetzt sind sie selbst Teil Europas, sahnen europäische Subventionen ab und sperren Menschen aus, die, wie einst sie selbst, dem Unrecht und der Lebensgefahr zu entrinnen trachten. Diese polnische Regierung besteht aus gottvergessenen Trittbrettfahrern. Den Stacheldraht, der Mazedonien vor den Flüchtlingen in Idomeni abschirmt, sollen die Österreicher geliefert haben. Draht von hoher Qualität und verlässlicher Stabilität. Europa muss an diese Grenze offenbar vor den Hunnen geschützt werden. Doch die, die hier um mich lagern und nach drüben wollen, sind bloß 5000 frierende Kinder und 7000 hilflose Heimatlose. Die Nachfahren der alten K&K-Monarchie bilden unter Führung von Österreich-Ungarn den neuen Ostblock. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Wir sind so stolz auf die Mars-Rover, die auf dem roten Planeten herumfahren, und gleichzeitig unfähig dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge auf der Erde eine sichere Zuflucht finden. Von den Neandertalern unterscheidet uns bloß, dass wir die Felle abgelegt haben und die Wärme aus der Steckdose beziehen. Während ich dies niederschreibe, geht mir jener Vater durch den Kopf, der seinen beiden kleinen Buben mit Wasser aus einer alten Büchse die Rotznasen wusch. Er hatte es schwer mit dem Waschen. Nicht, weil die Kinder, wie alle Kinder, das Waschen nicht sehr schätzten, sondern weil ihm die rechte Hand fehlte. Die Barbaren des Islamischen Staats haben sie ihm abgehackt, weil er als Rechtsanwalt mit dieser Hand Schriftstücke für Ungläubige angefertigt hatte. Hals über Kopf mit Frau und Kindern ist er abgehauen. Die letzten Kostbarkeiten hat er unterwegs verscherbelt, um den Schlepper zu bezahlen. Ein Schlauchboot sollte sie übers Meer bringen. Was als Rettung geplant war, wurde zum Untergang. Das Schlauchboot kenterte. Die Mutter wurde von der griechischen Marine aufgefischt, Vater und Kinder von der türkischen. Die Griechen ließen die Frau weiterziehen. Sie ist jetzt in Deutschland. Der Mann wurde in der Türkei festgesetzt. Er entkam mit den Kindern und sitzt jetzt an der mazedonischen Grenze in der Falle. Und der Ostblock hat seine Ruhe. Gott sei Dank besitzt der Mann ein Handy. Ladestationen haben die Hilfsorganisationen aufgestellt. Und so telefonieren Vater und Kinder mit der Mama. Mama, wo bist du? Wann kommt ihr? Bald, bald. Das ist die Endlosschleife der täglichen Sehnsuchtsgespräche. Der Vater sieht uralt aus. Der Gram hat ihn gebeugt. Ich hielt ihn zuerst für den Großvater der Kinder. Er ist aber der Vater. Wie Hiob sitzt er zusammengesunken als Häuflein Elend vor mir und weint hemmungslos. Mir verschlägt es die Sprache und ich schäme mich für alle, die verhindern, dass Familien wie diese zusammenkommen, obwohl sie so sehr in Not und Bedrängnis sind. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. 28 ausgewachsene europäische Staatschefs saßen vor einiger Zeit 2 Tage und 2 Nächte beisammen und berieten, wie sie die Briten bei Laune halten könnten, auf dass diese nicht die Europäische Union verlassen. Der Preis für diese weltgeschichtliche Problematik: den Briten wurde erlaubt, die Sozialleistungen für Flüchtlinge zu kürzen. Ob für 4 oder 7 Jahre, das war zu guter Letzt der seidene Faden, an dem das Schicksal des ruhmreichen britischen Empire hing. Die Proportionalität europäischer Entscheidungen entspricht mitunter der Frage, ob, während der Dachstuhl brennt, der tropfende Wasserhahn im Badezimmer der Belle Etage repariert werden sollte. Erkältung, Lungenentzündung und Traumata sind die Hauptkrankheiten der Flüchtlinge hier in Idomeni. Das erzählen mir die Ärzte ohne Grenzen, die hier ihren lebensrettenden Dienst tun. Ohne sie und die zahllosen Helfer, von denen wir uns alle eine Scheibe abschneiden können, griffe hier das Chaos um sich. Von Europa ist nicht viel zu sehen. Aber lange geht das nicht gut. Wann bricht der Typhus aus? Wann die Cholera? Wie schlimm muss die Situation in der Heimat gewesen sein, dass die Flüchtlinge den möglichen Tod in der Fremde, der Rückkehr in die Heimat vorziehen? Vor einigen Tagen kam es zu einem irrationalen Ausbruchsversuch von Flüchtlingen aus Idomeni durch einen reißenden Fluss. Eine Verzweiflungstat, bar jeder Erfolgsaussicht. In der Verzweiflung handelt der Mensch selten vernünftig. In langen Warteschlangen stehen die Menschen vor der Essensausgabe. Ein Croissant ist die Morgenration. Ein kleiner abgestempelter Zettel das Berechtigungsformular. 1 Zettel pro Person und Mahlzeit. Ich habe die Verteilaktion länger beobachtet, seitlich aus der Nähe. Die Augen der Kinder, die um Zugabe betteln, brechen einem das Herz, den Austeilern auch. Sie sind im ständigen Kampf zwischen vorschriftsmäßig, es muss für alle reichen, und großzügig. Und oft, wenn sie eine Bitte abgeschlagen haben, huscht ein schmerzlicher Ausdruck über ihr Gesicht. Ab und zu erlaubte sich ein Verteiler eine Unregelmäßigkeit und vergab gegen die Vorschrift 1 Croissant mehr. Dann war ein kurzes, ungewolltes Aufatmen der Erleichterung von diesem schweigenden Mann zu hören. Auch vom beglückten Kind kam kein Wort. Siegesgeheul hätte den Regelverstoß verraten. Begriff das Kind, dass die Großzügigkeit kein Versehen, sondern die Absicht des Mannes war? Es ist ein harter Job, hier ein guter Mensch zu sein. Ich habe große Achtung vor den vielen jungen Leuten, die uneigennützig helfen und dabei noch einen fröhlichen Eindruck machen. Vielleicht ist es die Nächstenliebe, die sie froh macht. Was habe ich hier überhaupt zu suchen, frage ich mich ab und zu. Bin ich ein neugieriger Tourist, der das Elend besichtigt wie Zoobesucher exotische Tiere? Nein, ich will ein Augenzeuge sein. Ich will euch Nachricht geben von den Verzweifelten. Ich lerne auf meine alten Tage immer noch dazu. Damals im Kosovo-Krieg Ende der 1990er übernachtete ich ebenfalls bei Flüchtlingen. Damals waren Angst und die Hoffnung auf Rückkehr eng verwoben. Die Flüchtlinge hier in Idomeni aber haben alle Hoffnung auf Heimkehr aufgegeben. Sie sind angewiesen auf unseren guten Willen. Er ist das Letzte, worauf sie hoffen. Vergeblich? Als der Morgen dämmert, bereite ich mich auf den Ausstieg aus meinem Nachtquartier, dem Zelt, vor. Das ist leichter gesagt als getan. Es schüttet in Strömen. Vor dem Zelt hat sich die abendliche Pfütze in eine gewaltige Lache verwandelt, die das Zeug zum Binnensee hat. Meine vom Schlamm bedeckten Schuhe stehen unter dem ausgespannten Vordach des Zeltes auf schlammigem Lehmboden. Ich liege drinnen auf der Isomatte und dem noch sauberen Boden. Aufstehen kann ich nicht ohne weiteres. Das Zelt ist zu niedrig. Was tun? Wie komme ich bloß an meine Schuhe? Nachdem ich mehrmals auf den Zeltboden zurückgeplumpst bin, was nicht ohne Geräusch geschah, findet sich durch mein Stöhnen und Schimpfen angelockt vor dem Zelt ein Rettungskommando ein. Die Retter öffnen das Zelt, schieben einen Stuhl, den sie aus dem Nichts herbeigezaubert haben, vor den Eingang und zerren mich unter dem Johlen und Jauchzen der Kinder auf den Stuhl, wo ich meine Schuhe ruhig anziehe. Jetzt kommt ein stämmiger Nachbar herbeigeeilt. Er besaß, wie er mir später erzählt, einst ein großes Mobilfunkgeschäft in Mossul, das ihm der Islamische Staat kurz und klein geschlagen hat. Dabei, sagt er, sei sein Vater umgebracht worden. Er hebt meinen Arm wie der Ringrichter den des Siegers nach dem Boxkampf und hält eine laute Ansprache, die seine Frau simultan ins Englische übersetzt. Immer mehr Menschen treten zwischen den Zelten näher. Mein Ringrichter schließt unter lautem Beifall: Wo sind eigentlich unsere arabischen Brüder, um sich um uns zu kümmern? Das Lachen bricht ab. Es wird still. Einer nach dem anderen umarmt mich und geht davon. Anders als Henrik M. Broder in der Welt empfanden die Flüchtlinge von Idomeni mein Dasein nicht als Show, sondern als Zeichen, dass sie nicht vergessen sind. Das Dasein teilen ist vielleicht der Kern von Solidarität. Ich stelle mir Broder vor, wie er seinen Spott über mich in einem schicken Café niederschreibt, wahrscheinlich in der linken Hand einen Cappuccino oder einen Prosecco, in der rechten einen stilvollen Füller mit eingravierten Initialen, H.M.B. Mir stehen die Leute von Idomeni näher als die Klugscheißer in Deutschland. Die Flüchtlinge bleiben mir in Erinnerung als zugewandte Menschen, die ihre Freundlichkeit selbst in höchster Not bewahren. Sie setzen alle Hoffnung auf uns. Wir Deutsche waren lange Zeit der Schrecken der Menschheit. Unser Name war verbunden mit Rassenwahn und Massenmord. Dass wir plötzlich in der Welt als Menschenfreunde dastehen, macht mich froh. Ich bin stolz auf mein Land, wenn es sich seine Freundlichkeit von niemandem ausreden lässt, auch nicht von der AfD. Der Abschied fällt mir schwer. Ich lasse die Frierenden und Verzweifelten zurück. Ich komme mir vor wie ein Fahnenflüchtiger. Der Mutter mit dem Neugeborenen schenke ich noch die Taschenlampe, die meine Frau mir mitgegeben hat. Sie strahlt, jetzt hat sie ein Licht in der Nacht und kann nachsehen, wie es ihrer Suleika geht. Was wohl aus der Kleinen wird? Wird sie überleben? Wird sie in ein türkisches Lager abgeschoben? Wird sie nach einem langen, sinnlosen Lagerleben in der Gosse landen? Sie ist ein so schönes Kind mit tiefschwarzen Augen, und gewiss werden ihre Haare so schimmern wie die ihres literarischen Vorbilds Suleika. Was wird aus den Kindern, unter deren Gelächter ich meine Fußballkünste vorführte? Was aus dem kleinen Mädchen, das im nassen Zelt unter dem Beifall seiner Geschwister sich vor mir lachend im Tanz drehte? Wo werden die Jungen landen, die mir beim Zeltaufbau halfen und mir den Pappkarton reichten, den sie selber zum Abdichten des Bodens benutzten? Keiner hat mich gefragt, ob ich etwas mitgebracht habe. Sie waren froh, dass ich da war, ihr Dasein zu teilen. Bevor ich aufbreche, kommt ein regulärer Güterzug in Richtung Mazedonien auf den Gleisen angerollt, die mitten durchs Lager gehen. Er fährt langsam und tutet unaufhörlich. Die Bewohner jener Zelte, die bis ans Gleis heranreichen sollen, gewarnt werden. Schließlich erreicht die Diesellok, modernster Bauart, die Gitter des Grenzzauns. Das Tor öffnet sich. Die griechische Polizei tritt zur Seite und ebenso die mazedonischen Soldaten, schwer bewaffnet, als gelte es, eine Invasion abzuwehren. Der Zug passiert ungehindert die Grenze, unzählige Waggons voll beladen mit Gütern. Als der letzte vorüber ist, schließt sich das Tor. Die Polizisten nehmen ihre vorgesehenen Plätze wieder ein, die Soldaten ihre bewaffnete Aufstellung. Die Welt ist wieder in jener Ordnung, in der sie vorher war. Aber in Ordnung ist sie nicht. Der Güterverkehr ist ungebremst, das Geldgeschäft grenzenlos. Das Kapital umkreist ungehindert und in Windeseile auf der Datenautobahn den Globus. Nur die Flüchtlinge stecken fest, im Elend und im Dreck. Selbst Kafka hätte keine ausdrucksvollere Szene für den Irrsinn unserer Welt erfinden können. Idomeni ist ein Symbol. Ein Symbol für finstere Zeiten.